Herzlich willkommen zur mittlerweile 9. Ausgabe des Crossover-Podcasts Loa Lerno S on Air meets Corporate Learning Podcast, den ich ja immer mit dem Karl-Heinz zusammen mache. Guten Morgen, Karl-Heinz, grüß dich.
Ja, grüß dich, Simon.
Wie immer vorneweg ein paar Hausmeister-Sachen. Zum einen mal, wir sind in Twitter-Spaces, streamen da live. Ihr könnt am Ende euch einklinken. Wenn ihr euch einklinken wollt, dann braucht ihr die Twitter-App. Kann zwar auch über den Browser zuhören, aber mitsprechen kann man dann nur über die Twitter-App. Ihr könnt gerne Fragen stellen. Karl-Heinz und ich haben Twitter im Blick. Das heißt, wenn ihr uns @mentioned, Karl-Heinz ist der KH-Pape auf Twitter, ich bin Simon Dückert in einem durch, Dückert mit UE, dann können wir die Fragen mit einflechten. Hinterher erscheint der Podcast dann auf cognion.de/loa und colearn.de/podcasts. Ja, dann steigen wir ein in die Themen. Wir haben wieder ein Board mit einer dichten Themenliste. Das erste hast du eingetragen, Karl-Heinz. Da geht es um selbstgesteuertes Lernen im Studium. Was hat es damit auf sich?
Ja, genau. Also wir sind ja in der Corporate Learning Community immer unterwegs, dieses selbstgesteuerte Lernen mächtig zu fördern. Und mich freut sehr, dass es in einer Hochschule in der Zwischenzeit eine Vorlesung gibt, die vollständig auf selbstgesteuertes Lernen setzt. Und dazu habe ich mit Jochen Robes einen Podcast gemacht, um ein bisschen rauszukriegen, was machen die denn? Es geht da wirklich um den Aufbau von Kompetenz, sich im Netz zu bewegen. Also da ist wirklich eigenes Handeln gefordert. Da wird am Anfang gesagt, es geht um vier Kompetenzfelder, ums Schreiben, um die Kollaboration und Kommunikation mit anderen, um Partizipation und um die Reflexion. So, und dann habe ich gesagt, wie macht ihr das? Und dann haben die gesagt, wir geben am Anfang nur vor, worum es denn gehen soll, was man machen soll. Ein Input von Lehrenden gibt es überhaupt nicht, aber konkrete Aufgaben, zum Beispiel, sie müssen im Semester mindestens 2 Blogposts schreiben, sie müssen 2 Barcamp-Session gestalten und sie müssen ihr Profil in 5 verschiedenen Social-Media-Kanälen anlegen und pflegen und am Ende das eigene Lernen reflektieren. So, und das passiert jetzt seit einigen Jahren schon mit 80 bis 100 Studienanfängern in jedem Jahr erneut. Und das ist so die Studienrichtung Oncom, sagen sie, also Online-Kommunikation. Damit macht es natürlich auch Sinn, aber ich könnte mir vorstellen, das geht auch für ganz andere Studiengänge. Und einen kurzen Einspieler, damit ihr so einen Eindruck von dem habt, was da so passiert, wollen wir euch kurz mal zeigen.
Vorgeschaltet ist den einzelnen Sessions an den jeweiligen Terminen immer noch so ein kleiner Pitch. Kennt man auch aus klassischen Barcamps, ne? Wenn die Menschen nach vorne kommen mit ihrem Zettel und da steht die Session drauf und dann machen sie 2, 3 Sätze, um für die Session zu werben. Das Ganze bilden wir jetzt oder haben wir jetzt im letzten Semester auch online abgebildet. Da übrigens noch so einen kleinen Schlenker, das hatten wir jetzt gar nicht auf der To-Do-Liste, aber wir haben denen auch offen gelassen, wie sie für ihre Session, für ihre Barcamp-Session werben. Und da hätte sich auch jemand hinstellen können und einfach 2 Sätze sagen. Also wir haben das Thema XY und wir haben es so und so aufbereitet und würden uns freuen, mit euch zu diskutieren. Aber beim Thema Pitch haben es alle Arbeitsgruppen fast unisono, und das waren 24 Arbeitsgruppen insgesamt, haben sie das in kleine Videofilme übersetzt. Und das hatten wir gar nicht auf dem Radar. Die waren höchst kreativ.
Ja, also es war bloß ein kurzer Ausschnitt von dem Podcast. Den findet ihr auf colearn.de. Da, wenn ihr wissen wollt, wie das so im ganzen Semester da so abläuft. Also mich hat es gefreut, dass sowas nicht bloß bei uns in Organisationen stattfindet, sondern auch schon im Studium.
Ja, man sagt ja immer, die Lehre ist wenig kreativ und es gibt nur Vorlesungen und Frontalunterricht. Aber das sind so schöne kleine Beispiele, dass es auch anders gehen kann. Ja, dann schauen wir zum nächsten Thema. Ich habe gestern ja auf Twitter so ein bisschen geschrieben, ich habe E-Mails bekommen von Xing, du wahrscheinlich auch. Xing hat ja bekannt gegeben, dass sie ab dem nächsten Jahr sowohl die Gruppen in Xing als auch die Events in Xing einstellen. Da hängen ja einige dran. Wir haben als Corporate Learning Community noch eine Xing-Gruppe. Wir haben seitens der Gesellschaft für Wissensmanagement eine Xing-Gruppe noch. Und viele machen so ihr Ticketing über die Events-Plattform, was ja früher am Yando war und dann von Xing gekauft worden ist.
Moment, die Events, also das Ticketing und so, das kann man alles weitermachen. Das geht um den Eventmarkt. Also das ist die Übersicht über verschiedene Events. Also Amanjo-Nachfolger wird nicht eingestellt.
Okay, der bleibt. Okay, aber die Gruppen werden eingestellt. Jetzt weiß ich gar nicht, wieso dein Berührpunkt ist. Ich habe mich eigentlich gedanklich schon vor mehreren Jahren von Xing verabschiedet, poste da zwar ab und zu mal noch Links, bin da aber in keinen Gruppen mehr aktiv, weil da, wo ich früher mal war, die meisten sind so von Werbung, hier liest dieses E-Book, nimm an diesem Webinar teil, überschwemmt worden. Also da war eigentlich inhaltlich nur noch wenig Diskurs. Das hat sich dann ja sehr stark nach LinkedIn verschoben, wo mittlerweile, finde ich, fast schon das Gleiche passiert. Also so ähnliches Phänomen zu beobachten, ein bisschen frühere Phase. Aber wie so bei dir, also hast du noch Berührpunkte zu Xing? Machst du da noch viel oder ist es ähnlich?
Also nur auf unserer Corporate Learning Community, denn wir haben auf Xing gut 4.500 Leute, die sich in diese Community eingeschrieben haben. Und wir haben ja sehr rigoros immer dafür gesorgt, dass da Werbung immer sofort in diesen Marktplatz verschoben wird, sodass er ganz hinten ist oder ganz gelöscht wird. So, und also da habe ich auch ein bisschen dafür gesorgt, sodass unsere Community eigentlich ziemlich werbefrei war in unseren Punkten, die wir da hatten. Ja, und insofern, ich habe sie immer bedient, aber ich muss auch zugeben, ich habe nur die Community bedient. Den Rest von Xing habe ich kaum noch genutzt.
Ja, und mit bedient meinst du dann sozusagen, wenn Events sind, das da rein zu posten, so wie so ein Ankündigungskanal oder wirklich auch mit fachlichem Diskurs zum Thema Corporate Learning?
Nee, fachlicher Diskurs fand gar nicht so viel statt. Es war eher eine Informationsplattform. Und ja, es ist generell so, dass auch in unserer Community dieses Beitragen, von den allermeisten nicht so richtig aktiv wahrgenommen wird. Die allermeisten lesen nur. Da müssten wir auch nochmal dran arbeiten. Aber das gilt das unabhängig von Xing. Das gilt generell auf Twitter, auf LinkedIn, überall.
Genau, also da wären wir jetzt, Corporate Learning Community, ging ja gestern schon der Post raus, ne? Alle, die da jetzt noch in der Xing-Gruppe sind, können in die LinkedIn-Gruppe übersiedeln, wenn sie da nicht eh schon sind. Ne? Da würde ich sagen, ist das Bild ein bisschen ähnlich. Also da ist auch hauptsächlich, wenn neue Veranstaltungen sind, gibt es da Ankündigungen. Da haben wir jetzt auch schon gesagt, wenn wir ein bisschen rigoroser mit Werbung umgehen, weil da durchaus auch mittlerweile viele Sachen sind, die jetzt nicht direkt mit der Community oder mit den Fachthemen zu tun haben. Mich hat es gestern auch nochmal zum Nachdenken gebracht. Man ist ja sehr abhängig von solchen Plattformen und Entscheidungen. Ne? Man kann ja jetzt, wenn man in die Vergangenheit schaut bei Xing, auf die Strategie sozusagen, was sie tun, wenig Einfluss nehmen. Ich fand zum Beispiel, dass sie zurückgerudert sind bei der Internationalisierung damals komisch. Ne? Sie hatten ja mal so einen Internationalisierungsansatz, wo sie sich da vorhießen, sie ja OpenBC, glaube ich, dann extra in Xing oder Crossing, sollte es ja gesprochen werden, umbenannt haben. Da sind sie wieder zurück. Das hat meiner Meinung nach dazu geführt, dass sie LinkedIn den Platz freigeräumt haben. Ne? Jetzt kann man sagen, das ist ein bisschen die Spezialisierung auf den deutschsprachigen Raum. Aber ich glaube, in so einer globalen Ökonomie ist es schwierig, eine Plattform zu haben, wo du eigentlich nur, wenn du deutschsprachig bist, aktiv bist. Und dann auch diese Umbenennung in New Work SE fand ich auch irgendwie suspekt, weil so gefühlt für mich Xing irgendwie ganz wenig mit New Work zu tun hat. Und auch wenn sie da jetzt so eine große Veranstaltung haben in der Elbphilharmonie, ne, die ja schon auch eher nach so klassischen Mustern abläuft. Also irgendwie, weiß ich nicht, ich fand es immer ein bisschen komisch von der Strategie, aber das ist ja letztendlich die Sache von Xing. Aber wenn man sozusagen nicht eigene Infrastruktur hat und von so einer Plattform komplett abhängig ist, dann ist das schwierig, weil man darauf eigentlich gar nicht reagieren kann. Ne? Und da wollte ich jetzt nochmal auch einen Blog auf colearn.de schreiben. Du hattest ja mal diese Initiative Domain of One's Own mit der Idee, besorgt euch doch mal so euer Grundstück, eure Heimat im Internet mit einer eigenen Domain. Und ich würde es vom Gedanken ganz gern erweitern, ne, in Richtung Infrastructure of One's Own. Also nicht nur die Domain ist relevant, sondern es macht vielleicht auch Sinn, mal drüber nachzudenken, ne, wo lebt denn mein Content originär? Ne? Habe ich einen eigenen Blog, wo der lebt? Wenn LinkedIn mal weg ist, habe ich trotzdem mein Content noch? Sind meine Videos nur bei YouTube? Sind meine Bilder nur bei Instagram oder wo auch immer? Wo sind meine Chat-Plattformen? Gehört mir da der Content? Also ich glaube, da gehen viele Leute noch sehr sorglos mit um. Und wenn dann sozusagen so eine Plattform mal weg ist, also gerade so die ganzen B2B-Marketers, die heulen jetzt natürlich alle, dass es die Gruppen nicht mehr gibt, dann stellt man auf einmal fest, man hat zwar irgendwie 2000 Leute in der Gruppe, aber man kommt dann die Leute gar nicht ran und kann nicht mal sich die E-Mail-Liste exportieren.
Ja, ich glaube, das ist wieder so ein deutlicher Hinweis, dafür zu sorgen, dass sein eigener Content, den man so auf den Plattformen platziert, irgendwo für einen selber sicher und sichtbar sein muss. Ich meine, die nächste große Plattform, die schließt, ich denke an Google Plus, war auch sowas, da haben viele gesagt, naja, wozu brauche ich einen eigenen Blog? Ich kann das doch auf Google Plus auch posten, und heute ist davon nichts mehr da. Und Ähnliches sehe ich jetzt übrigens auch auf LinkedIn. Also LinkedIn wird von vielen auch so als Blog verwendet. Mhm. Aber auch da fällt es schon schwer, es hinterher wiederzufinden, was man da mal gepostet hat. Und zweitens, man weiß auch nicht, wie lange LinkedIn noch bestehen wird. Ne? Auch da wird es irgendwann Entscheidungen geben. Wir machen jetzt was anderes und dann ist alles weg. Also auch hier nochmal so der Hinweis, alle Wissensarbeiter müssten eigentlich irgendwo dafür sorgen, dass das, was sie sich notieren und anderen zur Verfügung stellen, irgendwo im eigenen Besitz bleibt. Und deshalb die eigene Domain wird immer wichtiger, immer klarer, dass man die wohl braucht, um da einen Platz im Internet zu haben, der einem wirklich selber gehört, wo man selber darauf zugreifen kann, wo man auch selber entscheidet, was andere davon sehen können.
Im Datenschutz nennt man es, glaube ich, Datensouveränität. Ne? Also ich habe die Hoheit oder Datenhoheit, ich habe die Hoheit über meine Daten. Ich glaube, das ist ein guter Weg ranzugehen, ne? Zu sagen, klar, kann man jetzt sozusagen die Netzwerkeffekte von so einem sozialen Netzwerk, das ist natürlich schon gut, die nutzen zu können. Wenn ich viele Follower auf Xing oder LinkedIn oder wo auch immer habe und schreibe da was, dann lesen das natürlich viele und liken das, kommentieren das. Aber ich würde immer so drüber nachdenken, dass ich sage, okay, originär schreibe ich den Inhalt woanders und dann tue ich den halt einfach per Copy und Paste in das soziale Netzwerk. Oder macht es sogar über so Automatisierungsdienste wie If This and That oder Zapier oder sowas. Damit dann, wenn die Plattform abgeschaltet ist, trotzdem der Content noch auf meiner eigenen Plattform lebt, von Google indiziert ist und weiterhin gefunden werden kann. Ne?
Richtig, also die Kombination nutzen, ne? Eigene Plattform plus soziale Medien.
Plus Netzwerkeffekt, richtig. Ja, Netzwerkeffekt ist ein schönes Stichwort. Corporate Learning Camp, das große im Herbst, wird es ja nicht geben, haben wir auch schon kommuniziert, aber es gibt Alternativen, da wollte man ein bisschen zu erzählen.
Ja, genau. Vielleicht nochmal so zu unserer Überlegung. Wir wollten ja eigentlich immer zwei große Camps im Jahr machen, eins im Frühjahr, eins im Herbst. Und in diesem Herbst, also im Frühjahr haben wir uns überlegt, wenn wir im Herbst ein Camp anbieten, dann stehen wir in einer Konkurrenz mit ganz vielen, die ihre Events jetzt nachholen. Und jetzt im Herbst läuft wirklich enorm viel. Und gleichzeitig wissen wir nicht, wie entwickelt sich Corona. Und dann haben wir gesagt, Eva, da jetzt viel Aufwand reinstecken. Und das ist was, wo ich immer sehr kritisch bin, denn alle Orga-Teams sind immer ehrenamtlich zusammengestellt. Also Leute, die das irgendwie nebenbei machen. Und dann muss sich die Arbeit auch wirklich lohnen. Und deshalb haben wir gesagt, ein großes trauen wir uns jetzt im Herbst nicht zu. Da sind die Risiken zu groß, dass die Leute nicht zu uns kommen, sondern woanders hingehen, weil so viel anderes ist und möglicherweise Corona. Da haben wir gesagt, dann hängen wir uns lieber ran an einen anderen Veranstalter. Und es gibt ja so eine Zusammenarbeit mit der L&D Pro. Und mit denen haben wir ausgemacht, dass wir dieses Jahr den ganzen hinteren Teil der Halle im Münchner Verkehrsmuseum bekommen und dort ein richtiges CLC 22 machen können. Richtiges heißt, da passen nur 100 Leute rein. Wir haben da 5 Sessionräume, oder die L&D Pro richtet uns dafür 5 Sessionräume ein, und ihr könnt euch schon informieren. Seit gestern steht es auch auf coolern.de schon. Und die Anmeldung ist auch schon möglich. Die Anmeldung für alle, die sich bei uns anmelden, ist kostenlos. Und dann kann man auch über die Messe gehen, aber man muss sich erstmal bei uns anmelden, und macht's bald, denn die 100 sind wahrscheinlich auch bald voll. Und damit es einfach wird, wir haben diesmal nur ein Präsenzcamp geplant. Das ist auch technisch dort in der Halle schwer zu lösen, da ein Hybridcamp draus zu machen. Das hat schon mit den akustischen Bedingungen ein paar Schwierigkeiten.
Ja, und letztes Jahr hatten wir ja auch den hybriden Tisch dort, ne? Da haben wir dann auch letztendlich unser unser WLAN über eine 5G-Verbindung selber gemacht, weil so Gästenetze, ich meine, das ist ein bisschen ähnlich wie bei Hotels, habe ich den Eindruck, so Gästenetze von Messen, die sind, glaube ich, eher darauf ausgelegt, dass du mal deine E-Mails checken kannst oder einen Tweet absetzen kannst, aber nicht, dass du aus einer Bühne und 5 Räumen irgendwie einen sauberen Videostream nach draußen bekommst. Ne? Also das wäre wahrscheinlich schwierig geworden davor.
Genau. So, und die zweite Alternative läuft in Österreich. Also die österreichische Corporate Learning Community, die organisieren ein Barcamp am 9. September in Graz. Also wer da mitmachen will, ist auch herzlich willkommen. Und sie haben das Thema vom Oder zum Und. Wer Lernen in Unternehmen ermöglichen will, muss mehr verändern als nur Trainingsformate. Und das Thema klingt sehr spannend, denn die Corporate Learning Community in der Schweiz, in Österreich, ist ohnehin immer sehr aktiv. Die haben in diesem April nämlich schon mal so ein Hackathon gemacht und stand so unter dem Thema, wie muss Organisation das Lernen anders werden? Und die haben so unsere Vision als Basis genommen und haben dann sich überlegt, wie könnte das eigentlich aussehen, so eine Umsetzung in Unternehmen, und haben am Ende so ein Ad Monta Veränderungsrat gemacht. Wir geben euch den Link mal in die Shownotes. Dieses Ad Monta Veränderungsrat dreht so unser Denken so ein bisschen um, also sehr spannender Vorgang, schaut euch das mal an. Die haben mit dem Hackathon wirklich auch was richtig Schönes produziert. Österreichische Corporate Learning Community. Hochachtung, was die alles machen. Simon, in der Zwischenzeit gab es die Siemens Summer School. Was kannst du davon berichten?
Ja, es war die Summer School bei den Siemens Healthineers. Mittlerweile ist das ja ein eigenes Unternehmen. Ja, was kann man dazu berichten? Es gibt ja in verschiedenen Firmen, sind wir so aus dieser LernOS-Denke heraus, in so Multiplikatoren-Netzwerken oder Koalitionen des Lernens, wie wir es da nennen, aktiv. No, vielleicht hat der eine oder die andere schon mal was gehört von den Zusammenarbeit 2.0 Guides bei Audi oder von eben den Digital Together Champions bei Siemens Healthineers. No, und da hat sich so rauskristallisiert, dass man verschiedene Arten von Veranstaltungen macht. Ne? Zum einen mal gibt es da in der Regel so was Monatliches, so Meetups oder Community Calls, ne, um da Themen zu platzieren, zu diskutieren, die dann meist aus so 1-2 Sessions bestehen. Dann gibt es meist so Barcamps, ne, bei Audi Zusammenarbeit 2.0 Barcamp bis 2015 gestartet, war zweimal im Jahr immer. Was so eintägig in der Regel ist, manche Firmen machen das zweitägig, dann so ganz klassisches Format, 5 Tracks parallel, 4 hintereinander, ne, so 20 Sessions oder 24 Sessions. Und was man jetzt so in den letzten Jahren gemerkt hat, ist, dass dazu eben auch noch so ein bisschen größere Events, Festivals heißen die manchmal, Lernevents, die haben alle eigene Namen, kommen, die sich eben über einen längeren Zeitraum erstrecken. Das kann dann entweder eine Woche oder Wochen sein. Global Days of Learning bei Bosch hat man im Corporate Learning Podcast zum Beispiel mal gehabt. Viele Firmen machen so ähnliche Dinge, die dann eben eine Woche oder zwei gehen. Manche sogar haben Formate im Angebot, die dauerhaft gehen. Man denkt an Lex, Learning from Experts von der Telekom zum Beispiel. Da gibt es ja jeden Tag. Jetzt in Sommerpause nicht so viel, aber in so normaler Zeit, wenn keine Urlaubszeit ist, durchaus mal so 20, 30 Sessions pro Tag und das an jedem Werktag, ne, was so ganz extremes Format ist. Ja, und bei Siemens Healthineers hat man eben die letzten 2 Jahre die Digital Together University hieß die, wo sozusagen so modernen Themen des Arbeitens und des Lernens, des Sessions gab. Da war die über 4 Wochen gestreckt. 4 Wochen, Single Track, also ein Track parallel. Dann beginnend recht früh und endend recht spät, um die Zeitzonen mit abzudecken. Ne, das muss man immer ein bisschen dran denken, so globales Unternehmen. Da gibt's Menschen in den Amerikas, die schlafen, wenn wir Sessions machen, und umgekehrt gibt's Menschen in Asien, die schlafen, wenn andere Sessions machen. Also da muss man sich so ein bisschen drauf einstellen, nicht nur was die Mehrsprachigkeit und die Interkulturalität angeht, sondern eben auch ganz banal die Zeitzonen. Ne, und da hat man jetzt auch bei uns im Benchlearning-Projekt mal so ein bisschen verglichen die einzelnen Formate, Vor- und Nachteile, und haben dann die Digital Together University, wie sie bisher hieß, umbenannt in Summer School, haben da so ein bisschen vom Design so ein sommerartiges Feeling gegeben mit Cocktailgläsern, mit Liegestühlen, mit Sonnenschein, und die fand jetzt eben im Juli statt. in einer Woche. Auch wieder beginnend recht früh, enden recht spät, also 8 bis 18 Uhr waren die Session-Slots. Und da waren jetzt eben über eine Woche waren 52 Sessions von insgesamt 42 Session-Ownern, also gut 50.000 Zugriffe in der Yammer-Community. Gibt's eine Yammer-Community, Digital Together, und in den Sessions gute 5.000 Teilnahmen. Und so kleine Besonderheit vielleicht in der Eröffnung und im Abschluss war Dieter Lean Karen dabei, das ist die Chief HR Officerin von Siemens Healthineers, die da quasi die Schirmherrschaft gemacht hat, die am Anfang die Leute begrüßt hat und auch am Ende sozusagen hingewiesen hat auf die Unterstützung der Werte, ne? Die haben in dem Wertekorsett Winning Together und vor allen Dingen auch Learning Passionately. Also das heißt sozusagen dieses Lernen fest im Arbeitsalltag zu verankern, ne, und da hat sie eben darauf hingewiesen, was es da in der Organisation alles für Angebote gibt und wie sich dann da auch so Dinge wie die Summer School eben einordnen. Wir haben schon eine Retrospektive im Team gemacht, auch so überlegt, was wir im nächsten Jahr dann wieder gleich machen wollen, aber vor allen Dingen auch anders machen wollen. Und dadurch, dass so die eine Aktion in dem Champions-Netzwerk gerade ist, die Internationalisierung, also wie kriegt man da international jetzt einen größeren Fußabdruck hin? Da soll so eine Roadshow geben über verschiedene Standorte hinweg. Aber eben auch jetzt nächstes Jahr in der Summer School schauen, dass man vielleicht nicht alles in Englisch macht, sondern eben auch auf lokale Sprachen eingeht und vielleicht sogar auch die einzelnen Tage mehr an die Zeitzonen der Regionen anpasst. Da schauen wir uns jetzt die Woche, das läuft gerade Donnerstag bis Sonntag, von der Wikipedia die Wikimania an. Das ist so die Jahreskonferenz der Wikipedia-Community. Na, und die haben das genauso gemacht. Die haben 5 Tage, ein Opening und Closing Day, und haben dann quasi einen Asia-Pacific Day, einen North America Day und einen Europe Day. Und die Programme laufen dann quasi jeweils so, dass sie für die Zeitzonen passen. Und wenn ich an etwas teilnehmen will, was in einer anderen Zeitzone liegt, dann muss ich halt vielleicht akzeptieren, dass ich ein bisschen früher aufstehen muss oder ein bisschen später erst ins Bett gehen kann. Na, und es sind eben auch, haben Live-Translation mit drin, dass die Sessions, die nicht auf Englisch sind, live übersetzt werden. Bieten sie, glaube ich, 6 oder 7 Sprachen an. Na, und haben ganz viel so regionale Events auch, ne, die dann von den regionalen Wikipedia-Chapters organisiert werden, wo dann auch viel Kulturprogramm ist oder wo man merkt, dass die Sessions und die Vorträge, die gehalten werden, halt auf die Besonderheiten des Landes oder der Region eingehen, ne, wo es dann mal um, was weiß ich, die Besonderheiten der Wikipedia in Kolumbien geht, meinetwegen. Was ich total spannend finde, ne, ich bin auch so, habe mir viele Sachen angehört jetzt schon, ne, einmal so ganz andere Blickwinkel auch gibt, ne, weil es mal nicht so Mainstream-Themen sind, die global alle interessieren, sondern man auch mal so einen Einblick in so regionale Spezialitäten hat.
Simon, du hast vorhin so ein Sommerbild mit Cocktailgläsern dargestellt. Wie macht man das online?
Ja, es gab so Activation Sessions, hießen die. Also das war jeden Tag früh und abends, wo tatsächlich 2 Leute immer irgendwie kleine Gimmicks, Spielchen, man konnte Cocktail gemeinsam trinken, man konnte Rezepte teilen zu Cocktails, ne, also außerhalb des Programms. Aber klar ist auch, dass wir alle jetzt gucken, dass wir nächstes Jahr irgendwas machen, was auch regionalen Fußabdruck in Präsenz dann wieder hat, damit man den Cocktail auch tatsächlich in echt trinken kann. Ne, weil das kennen wir ja alle aus den 2 Jahren Pandemie, so diese virtuellen Bier- und Feierabende und so, das ist alles gut und schön, dass es das gibt. Aber draußen in der Sonne richtig am Strand zu sitzen, ist natürlich nochmal was anderes. Und da wollen wir schauen, dass das nächstes Jahr eben auch sich da wieder spiegelt.
Okay.
Ja, nächstes Jahr ist der Blick in die Zukunft. Vision, Corporate Learning Vision, sind wir auch einen Schritt weiter. Ne? Da wollen wir jetzt so den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Da kannst du mal ein bisschen berichten.
Ja, und irgendwie hat es auch mit der Entwicklung der Corporate Learning Community zu tun. Wenn wir einfach so mal zurückblicken, dann haben wir ja bisher immer gesagt, wir wollen praktisch die Lernen gestalten, in Lernsituationen bringen, von denen sie merken, oh, das funktioniert ja auch, in der Hoffnung, dass sie es dann in ihre Organisation tragen. Und jetzt nur mal am Beispiel unserer Corporate Learning Camps. Wir haben jetzt das 17. Corporate Learning Camp hinter uns. Und ja, wir kriegen ganz viele Rückmeldungen, dass jetzt in praktisch allen großen Unternehmen Barcamps üblich sind. Üblich könnte noch ein bisschen mehr sein, schon richtig, aber so der Keim ist gesetzt. Es gibt genügend Leute, die Erfahrung damit haben. Und auch unsere MOOCs haben wir in Unternehmen gebracht und viele kleinere Aktivitäten zu selbstgesteuertem Lernen. Und ich glaube, damit haben wir schon viel bewegt. So, und jetzt ist die Frage, machen wir einfach weiter so oder müssten wir jetzt nicht den nächsten Entwicklungsschritt angehen? Und dazu passt jetzt auch unsere Überlegung in der Vision, wo wir in der Vision ja, ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal hier so erklärt, gesagt haben, bisher schauen wir mehr auf die Entwicklung von Einzelnen. So sind unsere bisherigen Visionsfelder auch definiert. Und wir sollten jetzt in Zukunft mehr auf das Lernen einer ganzen Organisation fokussieren. Die Einzelnen nicht vernachlässigen dabei, aber unser großes Bild muss eigentlich sein, die ganze Organisation muss sich entwickeln. Und das erfordert ganz andere Dienstleistungen von uns. Und deshalb sind wir dabei, das jetzt praktisch über die Vision auch nochmal so richtig in die Corporate Learning Community zu transportieren. Allerdings, dieser Prozess Visionserstellung ist noch nicht abgeschlossen. Es ist auch deshalb noch nicht abgeschlossen, weil es irgendwie wichtig ist, darüber mit möglichst vielen Community-Mitgliedern auch wirklich zu diskutieren. Denn sie muss ja auch irgendwie ein bisschen verinnerlicht werden. Und die Diskussion ist auch noch offen. Also wir sind noch nicht so ganz am Ende der ganzen Formulierung und insofern machen wir bei allen unseren Veranstaltungen immer so ein Thema, unsere Vision und was für Ideen habt ihr dazu und wir hoffen, dass wir es demnächst mal abschließen können.
Ich denke jetzt zum Corporate Learning Camp im Oktober, also zu dem Kleinvariante auf der L&D Pro, wird man zumindest mal die Grafik, die wir jetzt ja in den Sessions am letzten Corporate Learning Camp und auf der LOSCON gezeigt haben, da eine Version präsentieren können, die dann wahrscheinlich auch stabil sein wird. Und dann müssen wir uns halt überlegen, quasi wie wir die dokumentieren und beschreiben und auch so wieder dieses Roadmap, was wir ja im Wikibook drin stehen haben. Ne? Wie stellen wir uns denn vor von 2025, wenn unsere jetzige Vision ausläuft, dann Richtung 2030 zu laufen. Ne? Auch da macht es Sinn, so ein paar Gedanken zu haben, wie sich das dann auch in der Corporate Learning Community wieder abbildet. Und vielleicht ist da die Veranstaltung, wie auch immer sie heißen wird, im Frühjahr dann eine Gelegenheit, wo man dann sagt, okay, da lässt man dann die Katze aus dem Sack und hat dann eine Version 1.0 zumindest. Sag mal, Vision ist ja auch, wenn man mit Mintzberg spricht, der nennt ja diese benennt den Begriff der Emergent Strategies, ne, wo man sagt, man kann sich etwas vornehmen, also eine Vision und eine Strategie, wie man da hinkommt. Aber auf dem Weg dahin passiert ja in der VUCA-Welt so viel, dass man da auch immer adaptieren und nachführen muss. Also da werden wir sicher nicht exakt aufschreiben, was 2029 sein wird, aber zumindest mal Leitplanken haben, kann ich mir vorstellen.
Genau. So, und dazu passt auch, dass wir in der Corporate Learning Community unser Kernteam erweitert haben. In der Zwischenzeit ist der Prozess abgeschlossen. Ihr wisst, es gibt so ein Kernteam, was die einzige Aufgabe hat, der Community so Impulse für eine gute Weiterentwicklung zu geben. Und dieses Kernteam bestand bisher aus 7 Personen. Und wenn man sich mal anguckt, wir sind ja als Corporate Learning Community schon eine ganze Weile zusammen. Entsprechend die 7 Personen waren damals schon nicht die jüngsten und wir haben ein sehr hohes Durchschnittsalter. Und dann haben wir gesagt, damit die Corporate Learning Community auch wirklich langfristig überlebt, brauchen wir jüngere, weitere Mitglieder und haben jetzt einfach uns mal so praktisch verdoppelt und haben ganz bewusst nach unterschiedlichen Personen gesucht, die aber alle so ein bisschen unser Mindset haben, aber aus unterschiedlichen Perspektiven da drauf gucken. So, und es haben sich in der Zwischenzeit 15, ich lese jetzt mal alle Namen vor, damit ihr Bescheid wisst, wer zu diesem Kernteam gehört, natürlich Simon Dückert, der Oliver Ewinger, die Sirka Freigang, der Marcel Kirchner, der Henning Klafke, Thomas Kühl, Herwig Kummer, Volkmar Langer, Joachim Niemeyer, Jochen Robes, Werner Sauter, Daniel Stoller-Schei, Charlotte Fennema und die Anja C. Wagner und ich gehöre auch dazu. So, und dieses große Kernteam trifft sich zum ersten Mal im September und will über die Weiterentwicklung der Community dann beraten, wie eben schon besprochen. Was heißt es eigentlich, wenn wir auf die lernende Organisation uns fokussieren und Wie machen wir eigentlich vor? Wir als Community sind ja dann so eine Art lernende Organisation. Wie praktizieren wir das eigentlich selber, so im Sinne von gutes Beispiel für die anderen zu sein? Das ist eine große Aufgabe und ich freue mich darauf, dass so viele Leute gesagt haben, sie machen da mit. Übrigens, die machen alle ehrenamtlich mit, um das nochmal deutlich zu machen. Bei uns verdient ja keiner Geld mit dem, was in der Community passiert. Simon, und du hast noch eine Assembly auf dem Knowledge Camp und es geht um LernOS, ne?
Genau, blöderweise liegt es genau auch auf dem Termin kleines Barcamp auf der L&D Pro. Das war nur leider vorher schon geplant. Also am 13. 14. Oktober ist das Knowledge Camp. Haben wir auch eine gemeinsame Historie, haben wir ein paar Mal zusammen organisiert. Wird dieses Jahr in Berlin stattfinden und online. Also wir haben so ein bisschen das, wo wir uns jetzt mit CLC 22 gedrückt haben, wollen wir uns aufbürden. Also wir machen eine Veranstaltung im Herbst. Die war halt immer im Herbst, im September oder Oktober. Und wollen die eben auch hybrid machen. Sind da im Student Hotel, heißt das. Das klingt erstmal wie eine Jugendherberge, ist aber so eine ziemlich coole newworkige Location. Kann ich den Link auch mal in die Show Notes packen. Und wir haben uns als Thema, Leitthema dieses Jahr geschnappt, KM Essentials, also Knowledge Management Essentials. Weil so ein bisschen eine ganz interessante Beobachtung ist, dass eigentlich so das ganze Know-how, was man bräuchte, um mit Wissen lernen in den Organisationen besser umzugehen, das ist eigentlich alles da. Das ist nur teilweise überhaupt nicht bekannt oder wird nicht angewendet. Also schönes Beispiel sind jetzt gerade viele Organisationen führen mit Office 365 Yammer ein und stellen das halt so hin, so ähnlich wie die Xing oder LinkedIn Gruppen und wundern sich dann, warum sie sozusagen keine florierenden Communities of Practice haben und haben aber überhaupt keine Idee, wie die Theorie der Communities of Practice ist und wie man da vorgeht und was Good Practices sind. Und das ist halt was im Wissensmanagement jetzt seit 30 Jahren sind es noch nicht, aber ich glaube, die Kernliteratur kommt so von späte 90er Jahre, also so 20, 25 Jahren einfach da ist, was man einfach einmal kennen muss und dann anwenden muss und dann einen Riesenschritt weiter ist, als einfach nur so, stell das Tool hin und schau mal, was passiert. Und das wollen wir halt in dem Knowledge Camp mal ein bisschen rausarbeiten, weil es für Neulinge durchaus gar nicht so einfach ist, diese ganzen Schätzchen, die da verborgen sind in der Historie, eben zu finden. Das wird so der Kern sein. Wir werden auch wieder, wir sind ja zum Kern schon im Barcamp, haben aber jetzt seit 3 Jahren, glaube ich, so einen kuratierten Track, wo wir eben schauen, dass zu dem Leitthema wir ausgewählte Speaker, das ist dann meist Vortragsprogramm, uns eben aussuchen, die da dediziert sehr tiefe Expertise haben in den Themen. Na, damit man da eben auch mal, du sagst ja immer, jeder ist Experte, ne? Das stimmt schon in Bezug auf die 20 Leute, die da in der Runde sitzen, hat jeder in bestimmten Themen Expertise und auch seinen eigenen Blickwinkel. Ne? Aber gerade wenn man jetzt sagt, man will mal so den Überblick über 25 Jahre Wissensmanagement und was sind da Themen, die dauerhaft bleiben, was sind Themen der Zukunft, na, da macht es schon Sinn, jemand da auch mal sprechen zu lassen, der vielleicht die 20, 25 wissenschaftlichen Journale, die es da gibt, auch immer liest und im Überblick hat, was da drin steht und erforscht wird und man sozusagen nicht einfach nur in der Stuhlrunde startet und so das Know-how, was halt im Kreis ist, zusammenträgt. Ne? Und deswegen haben wir da auch gesagt, gerade das Hybride ermöglicht es, Leute von Übersee, von irgendwo aus der Welt halt einzuklinken in das Knowledge Camp, ne? Und das wollen wir uns jetzt auch zunutze machen, ne? Und sagen, okay, da gibt's Leute, die würden wahrscheinlich nicht nach Berlin reisen extra für einen Vortrag, aber virtuell können wir es eben ganz einfach einklinken. Genau, und da machen wir halt so ähnlich, wie wir das auf dem Corporate Learning Camp auch schon mal gemacht haben, haben wir unten so einen Launch-Bereich, so recht schön mit Sofas und wo auch dann die Abendveranstaltung stattfinden wird, eben auch wieder eine LernOS Assembly, also eine Anlaufstelle für die LernOS-Community, die wir dann auf der einen Seite eben per Discord, so wie wir es im Corporate Learning Camp auch gemacht haben, auditiv hybrid enablen wollen. Also das heißt, da kann man sich dann mit Discord einklinken und mit den Leuten vor Ort sprechen, wird zum Podcast-Setup wieder geben. Und wir werden experimentieren mit Mindtest, also diesen Minecraft-Open-Source-Klon, vielleicht auch Work-Adventure, muss man mal schauen. Ne, das ist jetzt gerade ziemlich viel Bewegung in diesem ganzen Thema Metaversum, VR-Welten, ne, irgendwas in die Richtung stellen wir uns vor, da auch machen zu können, dass man sich da eben auch in der virtuellen Welt visuell ein bisschen unterwegs sein kann und sich austauschen kann.
Also da hat das Knowledge Camp und wir ja auch einen großen Vorteil, dich dabei zu haben, denn du bist ja jemand, der immer so ziemlich als erstes neue Technik ausprobiert. Ja, das reißt uns alle so ein bisschen mit. Danke für dein Engagement.
Ja, gerne. Ja, und es sind auch die ganzen viele Camps, jetzt nicht nur unsere, sondern auch andere und andere Veranstaltungen haben ja so als ein großes Problem identifiziert, dass in virtuellen Veranstaltungen so der Hallway-Track, die Launch, also so dieser Ort für informellen Austausch wegfällt. Ne, und jetzt in der Pandemie haben wir da dann viele zugegriffen auf Gather, auf Wonder, auf Work Adventure, auf Spatial Chat und wie sie alle heißen. Ne, und was so ganz interessant zu beobachten war, jetzt so zum Auslauf der Pandemie kann man nicht sagen, aber jetzt sozusagen, als es in den Sommer reinging, haben sozusagen die Letzten auch angefangen, die Freemium-Modelle aufzugeben. Also man kriegt diese ganzen Tools jetzt nicht mehr kostenfrei. Die liegen alle so, ich glaube, die haben zum einen mal alle die Anzahl der kostenfreien Teilnehmer nach unten geschraubt. Ne? Da kommt man nur noch mit 5 bis 10 Leuten kostenfrei rein. Und dann zahlt man in der Regel so, je nachdem, ob sie halt sich eher auf virtuelles Büro fokussieren, ne? Da zahlt man dann so 4, 5, 6 Dollar im Monat pro User. Ne? Was, wenn ich jetzt ein Event habe mit 200 Leuten, ja, eine Summe ist. Und die anderen, die jetzt so sich auch auf Events spezialisieren, da kriegt man dann eben so Day Passes oder Two-Day Passes, ne, wo man dann die Plattform für 2 Tage bucht. Und dann jetzt im Fall von Spatial Chat als Beispiel mal, ne, kostet dann der Tagespass 2 Dollar pro Nutzer pro Tag. Ne, wo man dann durchaus halt als Orga-Team schon auch sich überlegen muss, ne, mit den Erfahrungen aus den letzten 2 Jahren, wenn man 200 Teilnehmende hat, wenn da 50 Leute irgendwie in so ein Austausch-Space gehen, ist das schon viel, erfahrungsgemäß. Mhm. Ja, wenn du jetzt aber das mal irgendwie schaffst, dass da halt doch mehr hingehen und du hast aber nur für 50 diesen Tagespass gelohnt, dann stehen die vor verschlossener Tür. Ne, und da sind wir jetzt eben gerade so ein bisschen am gucken, was kann man da machen. Ne, Stichwort auch wieder eigene Infrastruktur. Also wir werden auf jeden Fall unseren Work Adventure Server wieder auferstehen lassen. Ne, da kann man ja auf recht günstiger Infrastruktur so Karten mit 150, 200 Leuten problemlos betreiben. Und eben auch mal schauen, so das ganze Thema Spiele als Metaversum. Ne, also so Fortnite wird ja oft genannt als eine Metaversen-Implementierung, wenn man so will. Ne. Und mit Mindtest haben wir jetzt ja auch schon 2, 3 Jahre Erfahrung, ne, wo man durchaus auch eben mal überlegen kann, wie könnte so eine virtuelle Welt sich in so eine Veranstaltung integrieren. Ne. Bisher hat man das immer eher so als Sidetrack, ne, wo man sagt, so am Rande bauen halt Leute da auch in so einem Spiel. Aber man kann sich ja durchaus auch überlegen, dass das eine Rolle spielt in der Veranstaltungsorga an sich.
Ja, Simon, jetzt sollten wir nochmal gucken. Irgendwie scheinen Leute draußen
nichts zu hören. Genau, also Twitter schickt unseren Audio-Stream, glaube ich, nicht raus. Mir hat der Christian schon geschrieben, der ist ein paar Mal rein und wieder raus und hat keinen Ton gehört.
Und die Piwi schreibt Ähnliches, dass genau, sie auch nichts hört.
Also ich denke, es macht keinen Sinn, aufzurufen, jemand auf die Bühne zu holen, weil ja, wir scheinbar nicht zu hören sind. Das ist aber auch komisch, weil hier in der Twitter-App sieht's aus wie immer. Also hier steht Mikro an, hier steht neben meinem User ist auch das blaue Symbol, dass ich spreche gerade, das Recording-Symbol läuft, aber irgendwie gibt es draußen scheinbar keinen Ton. Kann man eigentlich nur sagen, wir schauen, dass möglichst schnell die Aufzeichnung verfügbar ist und dann kann man sich das Re-Live sozusagen anhören, dann den Rest.
Ja, sorry, ist halt diesmal so, aber der Podcast ist ja zumindest gesichert und auf andere Weise aufgenommen. Da sind wir von Twitter ja wieder nicht abhängig. Das ist unser Thema von vorhin.
Genau. Ich habe tatsächlich gesehen, der Björn hatte das, glaube ich, jetzt das erste Mal gemacht. Es gibt ja sowas Ähnliches wie Twitter Spaces auf LinkedIn auch mittlerweile. Mhm. Da konnte man uns auch mal überlegen, ne? Wenn man jetzt den Fokus, wenn der sich durch die Xing-Aktivitäten Richtung LinkedIn verschiebt, ob man das eventuell auch mit der Gruppe dort koppeln kann oder so, ne? Weil du,
ich vermute, es sind mehr Leute auf LinkedIn als auf Twitter aus der Community.
Klar, ich meine, du bist auch großer Twitter-Fan, ich mag Twitter auch, aber Twitter ist halt immer eher so ein Nischending geblieben, ne? Also so, wenn man jetzt mal in so eine L&D-Abteilung schaut, würde ich sagen, 100% der Leute haben ein LinkedIn-Profil zumindest mal, wahrscheinlich. Und wenn 20% einen Twitter-Account haben, ist es viel. Also So von der Erreichbarkeit der Leute könnte ich mir vorstellen, könnte das interessant sein. Kann man sich mal anschauen, wie das funktioniert, habe ich auch noch nicht gemacht. Okay, dann würde ich sagen, danke dir, bis zum nächsten Mal und wir gucken, dass die Aufzeichnung möglichst bald da ist. Schönes Wochenende euch.
Ebenfalls, danke dir.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.